Unseren Text zur Predigt finden wir heute im Buch Hiob. Buch Hiob, Kapitel 19, die Verse 25 bis 27. Bei mir ganz dick angestrichen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Darf ich den René bitten, die Predigt zu halten?
Ich darf euch alle herzlich grüßen, wünsche euch einen gesegneten Sabbattag. Wir haben eben Wort aus dem Buch Hiob gehört und ich denke, Hiob ist ein Name, der sehr gut geläufig ist. Zumindest von dem Begriff Hiobs Botschaften. Hiob ist doch etwas, das in unserer Gesellschaft bis heute noch da ist und wo man auch weiß, dass es irgendwie was, ja doch eher Unangenehmes, Düsteres. Da gab es eine Menge an Leid, um das es geht. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, aber bevor wir dahin kommen, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, was mir vor etwa einem Jahr geschehen ist. Na, weniger mir. Ich habe eine Person kennengelernt. Eine Person kennengelernt, die ich kurz darauf schon beerdigt habe. April vergangenen Jahres hatte ich eine Beerdigung eines Gemeindegliedes aus Bogenhofen. Und ich habe sie etwa, wie viel waren es, 4, 5 Monate vorher, ich war neu im Bezirk, kennengelernt. Und damals war schon absehbar, dass sie nicht mehr lange leben würde. Lungenkrankheit, konnte nicht mehr richtig atmen, hat gesessen auf ihrem Bett, konnte kaum aufstehen, aber sie hat die ganze Zeit gelacht. Gelächelt. Ist fröhlich gewesen. Das fand ich beeindruckend. Und ich habe dann, als sie gestorben ist, kurz darauf mit der Familie mehr gesprochen über sie und über ihr Leben, weil sie selbst konnte, als ich sie besuchte, nicht allzu viel mehr erzählen. Und dann habe ich sie besser kennengelernt im Nachhinein. Und dann wurde mir erzählt, sie ist aufgewachsen als ein gläubiges Mädchen in einer Adventistenfamilie in Russland. Der Vater ist sogar Prediger gewesen und deshalb verfolgt worden. Die ganze Familie ist verfolgt worden. Es war in der Zeit kurz vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals wurden Christen generell verfolgt und solche, die es sehr ernst nehmen, wie eben auch in unserer Gemeinschaft, hatten umso mehr Probleme. Und so kam es so, dass ihr sogar, als sie selbst dann größer war und verheiratet war, ihr Mann ist auch Prediger geworden, dass sie sogar das Sorgerecht entzogen bekam für ihre 4 Kinder. Und jedes Mal, wenn das geschah, musste sie wieder umziehen. Denn es war nicht wie heute, dass gleich überall bekannt war, wer hat welche rechtliche Situation, sondern dann musste erst bei den Behörden vor Ort wieder geprüft werden, wie sieht es eigentlich da aus. Also war Umzug eine gute Lösung. 18 Mal in 34 Jahren musste sie umziehen aus dem Grund. 18 Mal in 34 Jahren. Und es wurde mir berichtet, auch als sie noch Kind war und damals eben schon wegen ihrem Vater und ihrer Mutter, die Christen gewesen sind, es nicht einfach war, mussten sie in Gegenden, in denen es wenig Menschen gab, haben dort trotzdem natürlich versucht, auch zu arbeiten für Gott. Und ihr Schulweg war oft sehr lange. Sie haben recht entfernt gewohnt. Kilometerweit musste sie gehen morgens und dann am Nachmittag wieder zurück und oft durch Wälder, in denen es auch Wölfe gab. Also es war alles andere als einfach. Sie hat nachts dann, das hatte sie mir, glaube ich, selbst sogar noch berichtet, nachts unter der Bettdecke Schriften, christliche Schriften abgetippt, damit die Nachbarn nicht hören, dass da drüben eine Schreibmaschine ist. Das war ja verboten in der Sowjetunion. Und wenn es dann um christliche Schriften ging, erst recht. Aber sie hat sich da die Zeit genommen, um abzutippen, damit ihr Mann Schriften hatte, um sie dann an andere Menschen weiterzugeben, etwas von Jesus zu erzählen. Und als ich mir das so anhörte von der Verwandtschaft und der eine erzählt und dann der andere und es kamen immer neue Berichte mit dazu, dann denkt man sich schon, wie steht man das eigentlich durch? So viele Jahre. Sie ist 84 Jahre alt geworden. Trotz all der Entbehrungen. Und sie hat es gelernt, was es heißt zu hungern oder auch richtig zu frieren. Und trotzdem erlebe ich sie in den letzten Monaten ihres Lebens als eine fröhliche Frau. Bemerkenswert. Ich großen Respekt davor. Und da stellt sich die Frage, wie schafft man das denn, auch mit Leid, mit Entbehrungen umzugehen? Wie schafft man es auch damit umzugehen, vielleicht sogar Gott in Frage zu stellen? Denn was dir nahelegen würde ist, wir sind eine christliche Familie, wir setzen all das für dich ein, wir erleiden das alles wegen dir. Das gab noch einige andere Details, unter anderem, dass ihr Vater umkam, dann auch wegen dem Glauben, dass auch sie und ihr Mann entsprechend ernst verfolgt wurden bis hin zum Gefängnis und trotzdem alles durch. Bemerkenswert. Und die Frage, die soll uns heute beschäftigen. Und da sind wir natürlich bestens aufgehoben bei Hiob, ein Mann, der auch viel durchgemacht hat. Fangen wir vorne an mit der Geschichte. Von Hiob wissen wir nicht allzu viel, aber ein paar wichtige Eckdaten, die kennen wir. Wenn ihr mit mir aufschlagt, Hiob Kapitel 1, so hören wir gleich in den ersten Versen, dass er ein sehr reicher Mann gewesen ist. Wir lesen dort Verse 1 bis 3. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Also ein richtig reicher Mann. Er hatte sicherlich auch eine sehr gute soziale Stellung dadurch. Am Ende des Buches erfahren wir noch etwas, das uns Aufschluss geben kann über sein Alter. Es wird uns nicht konkret genannt, aber im letzten Vers des Buches in Kapitel 42, da hören wir, dass er nach den Dingen, die hier passieren, noch 140 Jahre lebt. Wir wissen nicht genau, wann das war, dass er lebte, aber es war höchstwahrscheinlich noch vor Abraham. Wenn er hier in dem ganzen Disput zwischen Gott und Satan als der Gerechteste dargestellt wird, gehen wir mal davon aus, es war noch vor Abraham. Denn dann kommen Abraham, Isaak, Jakob, später das Volk Israel und auch gewisse Dinge, von denen wir hören, dass er zum Beispiel opfert für seine Kinder. Hätte es das Volk Israel schon gegeben, hätten das die Priester übernehmen müssen, nicht er hier. Also muss das noch vor dieser Zeit gewesen sein, vermutlich irgendwann zwischen Sintflut und der Berufung Abrahams, wohl in den Kapiteln 1. Mose 10, 11, Turmbau zu Babel, Zerstreuung über die Erde, so diese Zeit. Und dann wissen wir auch, dass dort im Osten eben, in dem, was wir heute als Kleinasien haben und noch so mittlerer Osten und Orient, dort war so die Wiege der Menschheit nach der Sintflut und er ist dort dieser gerechte und so reiche Mann. Der wird bekannt gewesen sein. Und das, was wir hier hören, wird sicherlich auch bekannt gewesen sein. Gehen wir davon aus, er lebte etwas vor Abraham. Abraham wurde 175 Jahre und seine Vorfahren noch etwas älter, setzen wir mal an, so etwa 200 Jahre war wohl das Alter, das man damals erreichte, dann wird er wohl um die 50, 60 Jahre gewesen sein, als das Ganze hier geschieht. So alt muss er auch gewesen sein, um schon 10 Kinder zu haben, um sich so viel Reichtum auch anzueignen, um eine gewisse soziale Stellung zu haben. Und er berichtet ja später auch in Rückschau auf sein gutes Leben, wie die Leute auf ihn geachtet haben, wenn er was sagte. Es troff nieder wie der Tau auf sie, heißt es da. Man hörte, wenn er was gesagt hat. Jeder verbeugte sich vor ihm, stand auf vor ihm, achtete auf sein Wort. Da muss er ein gewisses Alter erreicht haben. Wenigstens 50, 60 Jahre. Nehmen wir das einfach mal so etwa als einen Maßstab, als einen Anhaltspunkt. Und dann kommt das, was wir mit Hiobs Botschaften verbinden. Es geht gleich los in Kapitel 1. Wir wollen einige Verse gemeinsam lesen, um einfach so ein bisschen einzufangen, was hier gerade geschieht. Es geht ihm also sehr gut, das können wir festhalten. Und jetzt kommen wir zu den Versen 6 und folgende. Und dann merken wir, wie auf einmal sein Glück eine Wendung nimmt. Ich lese ab Vers 6. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, da kam auch der Satan unter ihnen. Nur kurze Randbemerkung, Gottessöhne kommt hier vor und auch in 1. Mose 6, ein Begriff für jene, die Gott nachfolgen. Die Söhne Gottes, die Gott nachfolgen, so wie die Söhne Elias, die Prophetenschüler waren, ja, die Söhne Israels, die waren, die zu Israel und damit zu dem Gott Israels gehören. Das ist ein Idiom, so nennt man das im Hebräischen. Das sind solche, die nachfolgen. Ja, Söhne Gottes sind die, die Gott nachfolgen. Und das können Engel oder Menschen sein. Das haben wir immer mal wieder, diese Gruppen vermischt. Welche Kategorie ist dabei? Egal, es geht darum, das sind solche, die gehören zu Gott. Und unter ihnen kommt auch Satan. Und dann merken wir schon, hier wird gleich von Anfang an eine gewisse Spannung aufgebaut. Was hat der bitteschön unter den Gottessöhnen verloren? Und das letzte Mal in 1. Mose 6 hatten wir die Gottessöhne und die Menschentöchter und danach kommt die Sintflut, weil die sich miteinander vermischen. Und dadurch eben auch die Reinheit im Gottesdienst, also in der Art, wie man sein Leben vor Gott lebt, nicht mehr erhalten wurde. Wenn also hier dieser Begriff Gottessöhne kommt, dann merken wir schon, oh, da scheint eine Krise sich anzubahnen. Ja, weil wir das ja schon einmal hatten in 1. Mose 6. Und genau das kommt. Jetzt kommt Satan und möchte dort in diesen Nachfolgern Gottes Unfrieden stiften. Und das merken wir in der Art, welche Vorwürfe, welche Gedanken er hier äußert gleich. Wir lesen weiter Vers 7. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Das wirkt schon fast wie, was machst du hier? Gut, wir nehmen es mal hin. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Auch hier wieder etwas, was nicht einfach nur so eine saloppe Aussage ist. Hin und her durchziehen ist ein Ausdruck dafür, dass man über etwas auch gewissermaßen ein Recht hat, herrscht. Bei Abraham haben wir das, wir hatten es vor 2 oder 3 Wochen auch in der Lektion gehabt. Abraham durchzog Kanaan hin und her. Das war sein Auftrag von Gott, denn dieses Land soll dein Land sein. Überall, wo dein Fuß sich drauf setzen wird. Und das ist eine Art Redewendung, die eben zeigt, die Erde hin und her durchzogen, das ist mein Herrschaftsgebiet. Das gehört mir. Entsprechend kümmere ich mich um diese Erde. Und da merken wir jetzt auch schon, in welche Richtung das ganze Gespräch wohl gehen wird. Vers 8. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt, er wird dir ins Angesicht absagen. Mit anderen Worten, dein gesamter Segen und was du ihm bisher geschenkt hast, was gilt's? Er wird es sofort vergessen und wird dir ins Angesicht, also ganz deutlich wird er mit dir ins Gericht gehen und sagen, du hast mit mir von heute an nichts mehr zu schaffen. Oder andersrum, mit dir will ich nichts mehr zu schaffen haben. Ganz klare Kampfansage von Satan hier. Hiob wird alles vergessen, was bisher war. Probier's doch. Vers 12. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Dann ging er hinaus von dem Herrn. In den nächsten Versen hören wir, was er dann tun wird. Er lässt sich das nicht zweimal sagen. Interessant ist die Art, wie die beiden hier miteinander umgehen. Das sind keine geringeren als Gott und das oberste aller Geschöpfe, dieser intelligente, wunderschöne und rebellische Engel, der gerade gegen diesen Gott kämpft. Und sie reden hier miteinander, ganz außergewöhnlich, so etwas haben wir in der Bibel sonst nicht. Bis auf eine Stelle in Zacharja 3, wo wir so einen kleinen Hinweis haben. Und jetzt heißt es hier, strecke deine, Vers 11 hat man es gehabt, strecke deine Hand aus und taste alles an, sagt Satan zu Gott. Ist euch aufgefallen, wie Gott dann zu Satan spricht in Vers 12? Da haben wir es gerade andersrum. Siehe, was er hat, sei in deiner Hand, aber lege deine Hand nicht an sein Leben. Das bedeutet, Gott ist nicht derjenige, der hier das Übel zulässt. Es wird schnell, wenn man so darüber hinwegliest, so verstanden, Gott tut dem Hiob Böses. Und das kommt in den nächsten Kapiteln auch als Anklage hervor. Hier müssen wir schon ganz deutlich festhalten, er tut es nicht. Er sagt, Satan, strecke du deine Hand dann aus, mach das, während Satan gern das andere wollte. Darauf lässt Gott sich nicht ein. Er tut seinen Leuten nichts Böses, aber bisweilen lässt er es zu, dass Satan einen gewissen Zugriff hat. Nehmen wir das mal zur Kenntnis. Einen gewissen Zugriff. Und dann schauen wir uns an, was Satan nun tut. Vers 13. An dem Tag aber, da seine Söhne und Töchter, also Hiobs Söhne und Töchter, aßen, und Wein tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten, die Eselin gingen neben ihnen auf der Weide. Mit anderen Worten, ein Tag wie jeder andere. Ja, es war nichts zu erwarten gewesen. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich alleine bin entronnen, dass ich dir es ansagte. Als der noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf Schaf und Knecht und verzehrte sie, und ich alleine bin entronnen, dass ich dir es ansagte. Und als der noch redete, kam einer und sprach, die Chaldäer machten 3 Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts, und ich allein bin entronnen, dass ich dir es ansagte. Und als der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die 4 Ecken des Hauses, da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben, und ich alleine bin entronnen, dass ich dir's ansagte. Während also der eine noch redet, kommt schon der Nächste und fängt an mit seinem Bericht, und das ist das, was wir als Hiobs Botschaften bezeichnen. Wenn plötzlich aus heiterem Himmel heraus ein großes Unglück geschieht, und genau das war es hier. Aus heiterem Himmel heraus verliert Hiob auf einen Schlag, an einem Tag, in einem Moment, wo einer nach dem anderen gerade spricht, zack, alles ist weg. Alles, bis auf seine Frau. Die ist noch da. und spielt dann in Kapitel 2 eine eher unrühmliche Rolle, weil sie Hiob zum Unglauben verleiten möchte. Deshalb vermutlich hat Satan sie im Leben gelassen, weil er wusste, die Frau wird da ganz direkt noch ein paar Zweifel sehen. Sie sagt ja, machen wir einen kurzen Sprung in Kapitel 2, Vers 9. Seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Ich denke, das ist die Erklärung, warum sie noch lebt. Sie sagt genau das, was Satan erreichen möchte. Wir hören nichts mehr von ihr. Ich gehe davon aus, sie bleibt noch weiter am Leben. Ich gehe auch davon aus, sie wird sich noch von Herzen bekehren. Vielleicht durch diese ganzen Begebenheiten hier und was auch Hiob hier lernt. Aber nehmen wir das mal zur Kenntnis, dass er hier in einem Tag alles, was er hatte, was uns Verse 1 bis 3 in Kapitel 1 sagen, verliert. Und dann haben wir das, was schon fast unmenschlich erscheint, in den letzten Versen hier, Hiobs Aussage. Ich zitiere Vers 21. Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen. Nackt werde ich wieder dahinfahren. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Er hat alles verloren, was er hatte, an einem Tag. Und wir merken hier auch die Art, wie Satan vorgeht. Wer weiß, wenn er aus heiterem Himmel zuschlägt und am besten so viel wie möglich alles zu nehmen, eben in dem Fall, dann ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden auf einen Schlag zu brechen, am höchsten. Wenn wir vielleicht zum Beispiel, banales Beispiel, Holz hacken wollen. Meine Eltern haben einen Ofen und da hacke ich manchmal Holz. Wenn ich das tue, dann mache ich mit einem Schlag so stark ich kann und nicht 100-mal ein bisschen, um es durchzuhaben. Nach dem Muster geht Satan hier auch vor. Auf einen Schlag alle Register gezogen, um ihn zu brechen. Und er schafft es nicht. Aber das ist noch nicht alles. In Kapitel 2, wenn wir dort lesen, wir werden es jetzt nicht alles gemeinsam lesen, sehen wir, sogar mit fast der gleichen Wortwahl, Satan lässt noch nicht locker. Dieser erste Schlag, der so überwältigend war, hat Hiob noch nicht gebrochen. Aber es ist ja noch eine Sache übrig, die Hiob immer noch besitzt. Alles an Hab und Gut hat er verloren, aber seine Gesundheit, die ist noch da. Und so sagt Satan hier eben dann auch ganz offen, wir haben wieder die gleichen Redewendungen, Gott fragt, hast du Acht gehabt? Und dann sagt Satan hier entgegen, in Vers 4, Haut für Haut und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Er versucht Gott wieder zu überzeugen, zu überreden, doch noch einen Schritt weiter gehen zu können. Und es scheint so, als würde Gott hier überredet werden. Und so heißt es dann in Vers 6, Gottes Antwort an Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Er verliert von nun an auch seine Gesundheit und wir hören dann Vers 7, der Satan ging hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und dann kommt auch noch seine Frau, die ihm sagt, sage Gott ab. Vielleicht können wir der Frau sogar etwas Positives unterstellen. In dem Moment, wo sie all das mitbekommt, vorher hat sie wohl noch nichts gesagt, aber jetzt sieht sie, dieser Mann hier ist komplett, auch gesundheitlich jetzt gebrochen, vielleicht erkennt sie, vielleicht ist sie so scharfsinnig genug, weise genug zu erkennen, was da eigentlich im Hintergrund passiert zwischen Gott und Satan und weiß, ich erspare meinem Mann Leid, wenn er Gott absagt. Dann hat Satan gewonnen und er kann einfach sterben. Das ewige Leben mag er dadurch verloren haben, aber er muss zumindest nicht mehr leiden. Wir können ihr also auch was Positives unterstellen. Wir wissen die Motive genauer nicht. Ich habe eben gesagt, es scheint so, als würde Satan Gott überreden. Und das ist vielleicht das Unangenehmste an diesen ersten beiden Kapiteln, wenn man die liest. Man hat den Eindruck, dass Satan klüger ist als Gott. Dass Satan es schafft, sogar diesen gerechten Mann hier aus Gottes Hand zu reißen und zu zerstören. Dass Hiob irgendwie auf sich alleine gestellt ist und Gott hier einfach einen Fehler gemacht hat. Ist euch aufgefallen, wer das Ganze hier initiiert? Wenn wir zurückgehen zu Kapitel 1, dann merken wir, es geht eben nicht von Satan aus. Es ist nicht Satan, der da kommt, weil er was vorhat. Es ist nicht Satan, der mit Gott über Hiob spricht, weil er sich an diesen Mann mal ranmachen möchte. Wir haben in Kapitel 1, Vers 8 gelesen, dass Gott derjenige ist, der Satan anspricht. Nummer 1. Und es ist Gott derjenige, der Satan ausgerechnet auf Hiob anspricht. Er sagt dort in Kapitel 1, Vers 8, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn, und dann zählt er auf, was für ein treuer und gerechter Mann es ist, dort auf der Erde, inmitten deines Herrschaftsgebiet, lieber Satan. Und er sagt Satan damit ganz deutlich, schau, egal wie weit du die Erde durchschritten hast, egal wie eifrig du bist in deiner Arbeit, es gibt trotzdem jemanden, der ist treu und gerecht, inmitten all dessen. Das kann Satan nicht auf sich sitzen lassen und entsprechend kommt diese ganze Geschichte, die wir hier sehen. Aber ab Kapitel 2 hören wir nichts mehr von Satan. Satan hat diesen Kampf verloren. Und wir können damit sagen, Gott wusste ganz genau, was er Hiob zumuten kann. Und das hätte er nicht bei jedem so zugelassen. Gott hat das Ganze initiiert, weil er ein Ziel damit hatte. Das kommt in den nächsten Kapiteln bis zum Ende des Buches dann auch immer klarer heraus. Aber hier in den ersten beiden Kapiteln haben wir zunächst mal eines, was wir feststellen können. Satan möchte diesen Mann gerne überwinden. Gott gibt den Anlass dazu. Es geht von Gott aus. Aber Gott weiß auch ganz genau, was geht und was nicht. Ab Kapitel 3 hören wir nichts mehr von Satan. Wir haben eigentlich den Bruch in Kapitel 2 ab Vers 11, da kommen diese drei Freunde von Hiob, sie haben von dem Unglück gehört. Sie kommen, die erste Woche schweigen sie, es war wohl das Beste, was sie haben tun können, danach gehen die Anklagen los. Und das ist für Hiob jetzt das wirklich Schwere. Die ersten beiden Angriffsphasen von Satan hat er perfekt bestanden. Wir lesen Kapitel 2, Vers 10, seine Reaktion, als er seine Gesundheit verloren hat und als seine Frau auch noch hier sich gegen ihn wendet. Da sagt er, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Genau der gleiche Nachsatz wie in Kapitel 1, Vers 22. Die Frage nach dem Leid und warum Gott das zulässt, wird jetzt immer dringlicher. Und die Kapitel 3 bis zum Ende, Kapitel 41, 42, beschäftigt sich eigentlich nur damit. Wenn dieser Mann so gerecht ist und wenn Satan anscheinend nichts tun kann, es sei denn, Gott gestattet es ihm, die andere wichtige Lehre, die wir hier erfahren. Wenn Gott derjenige ist, der jedes Mal Ja sagen muss, bevor uns ein Unglück ereilt, warum sagt er denn dann Ja? Warum lässt er das zu? Und Freunde, das ist eine Frage, mit der sich die Menschheit beschäftigt, ja, seit es den Sündenfall gab. Seit es das Leid gibt. Da sollten wir noch eine Sache bedenken, die ich eingangs noch nicht genannt hatte. Wir sprachen über Hiob, seine Zeit, wann er so lebte, und wir haben festgestellt, in jedem Fall war es noch vor Mose gewesen. Sonst hätte er auch nicht mehr opfern dürfen für seine Kinder. Mose ist derjenige, der dieses Buch aufgeschrieben hat, zusammen mit dem ersten Buch Mose, Genesis, wo es um die Anfänge der Menschheit geht. Um einfach zu verstehen, was hier los ist in dieser Welt. Und dazu dieses Buch Hiob. Da können wir uns fragen, warum ausgerechnet das? Weil es genauso grundlegend ist, wie die 49, 50 Kapitel, die wir im ersten Buch Mose haben. Wo uns erklärt wird, wo kommt eigentlich alles her, bis hin zum Volk Israel. Und ich habe die These, und das werden wir jetzt Stück für Stück hier auch bestätigt finden, dass dieses Buch sich mit der Frage nach der Gerechtigkeit vor Gott beschäftigt. Ich habe jetzt einige Verse, die ich mit euch nur kurz lesen möchte, um zu verstehen, was passiert in den nächsten Kapiteln. Es ist viel zu lange, um alles in einer Predigt durchzugehen. Aber beachtet, es geht immer um die Frage, ist Gott gerecht und wie gerecht kann ein Mensch vor ihm sein? Und nach welchem Maßstab lässt Gott Leid zu? Lesen wir diese Verse und ihr werdet dann merken, es geht eigentlich um die Frage nach der Gerechtigkeit vor Gott und damit auch nach Glaubensgerechtigkeit. Ich glaube, wir haben hierin eigentlich das Evangelium vorweggenommen. Gleich von Anfang an, damit auch die Israeliten wussten, wie man vor Gott gerecht werden kann und dass es eben nicht durch Werke funktioniert. Satan hat nichts mehr zu tun. Er kann nichts mehr machen. Er hat verloren gegen Hiob. Aber jetzt kommt ab Kapitel 3 die dritte Phase. Und das möchte ich gerne so bezeichnen. Das ist Gott derjenige, der jetzt mit Hiob noch mehr vorhat. Und er wirkt auf eine Art und Weise, die jeder von uns kennt. Durch Zeit und Sinnlosigkeit. Beides eine Kombination kann das Schwerste überhaupt sein. Eine Weile ein gewisses Leid zu tragen und Verluste durchzustehen, ist in Ordnung. Aber wenn das länger dauert und noch länger dauert und man keinen Sinn dahinter erkennt, dann wird es wirklich schwer, das zu akzeptieren. Und genau darum geht es in den nächsten Kapiteln. Warum passiert das und warum ändert Gott nicht endlich mein Schicksal? Da ist Gott am Wirken und er wirkt ganz direkt am Herzen Hiobs an seinem Charakter. Jetzt geht's hier wirklich um die Psyche, den Charakter. Er belastet die sozialen Bindungen über die Freunde und belastet auch das Gottvertrauen und damit trainiert er gewissermaßen auch Hiob, der Mann, der schon so gerecht ist. Lesen wir einzelne ausgewählte Verse, um zu verstehen, was passiert in den nächsten Kapiteln. Kapitel 19, Vers 6 sagt Hiob, Kapitel 19, Vers 6 sagt Hiob, so merkt doch endlich, ich warte noch einen Moment auf euch, Kapitel 19, Vers 6. so merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat. Übrigens noch ein Gedanke, den ich bei den Dingen, die Satan hier in Kapitel 1 anstellt, noch nicht erwähnt hatte. Wenn Hiob hier sagt, Gott hat mir Unrecht getan, ist es gewissermaßen ja schon auch eine Anklage in der Richtung, Gott ist derjenige gewesen, der mir meine Kinder genommen hat, mein Vieh genommen hat. Wir haben gesehen und wir haben hier einen Blick hinter die Kulissen, Kapitel 1, ist es Satan derjenige, der es tut. Aber ist euch aufgefallen, auf welche Weise das dargestellt wird hinterher? Es ist ja immer ein Bote entkommen. Und warum wird uns auch gesagt? Damit ich dir es ansagte. Ein Mann wird immer verschont, damit diese negative Botschaft gebracht werden kann. Und die Art, wie sie es ausdrücken, ist auch interessant. Da ist die Rede von Feuer Gottes, das da fällt. Das wird sicherlich Blitz und Donner gewesen sein. Aber hier ist die Rede davon, Gott hat hier Feuer geschickt und vernichtet. Da ist die Rede zweimal von fremden Völkern, die kommen, über die auch Gott der Herr ist. Also hat Gott hier anscheinend Kriegsscharen geschickt, um dir was zu nehmen. Und zuletzt der Wind, wiederum die Natur, die etwas nimmt. Und so geht Satan eben nicht einfach hin, schickt seine Armee von Engeln, stellt sich schön vor und sagt, ich bin der Fürst der Finsternis, ich bin jetzt mal gekommen, um Hiob zu zeigen, wo es lang geht. So ist es nicht. Er versteckt sich hinter Dingen, die eigentlich in die Machtsphäre Gottes gehören, sodass am Ende das Urteil kommt, Gott hat mir Unrecht getan. Da ist Gott gegen mich vorgegangen. Und wenn heute die Frage nach dem Leid gestellt wird, kommt gerade das wieder vor. Lasst irgendein Unglück geschehen. Gerade dann fragen sich Leute, die nie mit Gott zu tun haben, warum lässt Gott das zu? Oder anders formuliert, warum tut Gott das? Ganz aktiv. Hier wird uns klar gemacht, wenn Gott etwas tut, dann schützt er. Wenn etwas Schlechtes geschieht, müssen wir das Satan zuschreiben. Aber nach wie vor bleibt die Frage bestehen und die beschäftigt uns auch noch, warum lässt Gott denn das zu? Wir waren Kapitel 19, Vers 6 gewesen und wir hören von Hiob, merkt endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat. Und da sehen wir, dass selbst dieser treue und fromme Mann Hiob letzten Endes so zermürbt ist, dass er Gott anklagt. Nehmen wir das zur Kenntnis. In Kapitel 32 hören wir noch mehr, eine Art Zusammenfassung all dessen, was im Disput mit seinen drei Freunden geschehen ist. Da wird es auf den Punkt gebracht. Kapitel 32, Verse 1 bis 3. Da lesen wir, da hörten die drei Männer, also die Freunde von Hiob, auf, Hiob zu antworten, weil er sich für gerecht hielt. Aber Elihu wurde zornig. Das ist der vierte, der die ganze Zeit still mit dabei saß, von dem wir bisher noch nichts hörten. Der junge Mann. Elihu wurde zornig. Er wurde zornig über Hiob, weil er sich selber für gerechter erhielt als Gott. Auch wurde er zornig über seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden und dennoch Hiob verdammten. Ich bin so dankbar für diese drei Verse. Denn die machen klar, was das eigentliche Problem ist. Wir können nicht sagen, dass die Aussagen der drei Freunde von Hiob alle verkehrt wären. Wir können also auch nicht hingehen und sagen, die in die Kapitel aus der Bibel müssen wir rausstreichen, da sind Irrlehren über Gott drin. Ist nicht der Fall. Was sie sagen, ist grundsätzlich richtig. Es ist nur eine Sache mit dabei, die eben nicht passt. Sie sagen zu Hiob, du hast gesündigt, deshalb geht es dir so. Und damit unterstellen sie Gott, jeder, der sündigt, wird von Gott sofort entsprechend bestraft. Und zwar rigoros. Das ist das, was die Freunde sagen. Grundsätzlich stimmt es, wer sündigt, wer ein schlechtes Leben führt, wird auch die Folgen davon tragen. Der kann nicht erwarten, dass er groß gesegnet wird. Ja, da haben sie recht, die Freunde. Sie haben aber Unrecht damit, das auf jeden einzelnen Fall so anzuwenden, ausnahmslos. Das Buch Hiob nämlich lehrt uns, es gibt Dinge, die sind viel größer als nur das kleine Leben, das ich gerade führe. Und die kleinen Fehler, die ich begangen habe. Wir sehen hier einen Blick hinter die Kulissen und merken, hier ist ein Streit zwischen Gott und Satan. Hier ist der große Kampf im Leben eines einzelnen Mannes auf einmal direkt hineingebrochen. Er steht plötzlich an der Front. Er kann nichts dafür. In diesem Gespräch mit Satan macht Gott eines klar. Hiob ist super fromm und gerecht. Nicht ein schlechtes Wort fällt da. Und ausgerechnet ihn trifft es. Mit anderen Worten, gerade die Besten unter uns kann das größte Leid treffen. Und das ist der Fehler der Freunde von Hiob, dass sie sagen, nein, das kann nicht sein. Gott hat viel größere Pläne, als nur zu schauen, was hast du oder du gerade getan, jetzt schicke ich mal einen Blitz vom Himmel. Sein größerer Plan ist der, den er hier jetzt verwirklicht mit Hiob, nämlich den Charakter zu verändern. Und wenn dazu Leid nötig ist, dann nimmt Gott das in Kauf. Nicht lächelnd, nicht mit Freude, aber er weiß, er wird am Ende etwas viel Größeres dadurch bewirkt haben. einen guten Charakter, der das ewige Leben auch ererben darf. Gehen wir noch etwas weiter. Kapitel 35, Vers 14. Da spricht wiederum Elihu und er scheint eine Art Prophet zu sein. Er ist der Vorläufer, bevor Gott selbst dann eingreift und sich Hiob offenbart. Hiob ruft ja Gott auch an und sagt, er wünscht, dass das alles vor Gott stünde. Er wünscht, dass Gott hier Recht sprechen würde, das geschieht ja dann auch. Und Elihu ist derjenige, der genau darauf vorbereitet. Er nimmt die Worte Gottes gewissermaßen vorweg. Und so lesen wir hier Kapitel 35, Vers 14. Auch wenn du sagst, du könntest ihn nicht sehen, er spricht hier natürlich zu Hiob, wenn du sagst, du könntest ihn nicht sehen, so liegt die Rechtssache doch vor ihm, warte du nur auf ihn. Er ist der Einzige von diesen vier Männern, die da sitzen, der Hiob Mut macht und sagt, warte nur, Gott kümmert sich, Gott ist treu und gerecht. Er ist auch der Einzige, der Hiob nicht schuldig spricht, außer dass er ihm vorwirft, wie kannst du Gott sagen, Gott sei ungerecht. Elihu ist so geschickt, sich einfach rauszuhalten und zu sagen, vertraue Gott. Mit anderen Worten bedeutet es nichts anderes als, vertraue Gott, er kümmert sich auch um diese Angelegenheit. Er hat einen Plan damit und zur richtigen Zeit spricht er ein gerechtes Urteil. Wäre ideal gewesen, wenn die anderen Freunde auch das gesagt hätten. Wären alle fein raus und Hiob hätte es viel leichter gehabt. Und so kommen wir zu Kapitel 38, Vers 2. Hier spricht Gott selbst. Jetzt tritt Gott wirklich selbst auf und nimmt sich dieser Sache an. Was wiederum zeigt, wie sehr er Hiob schätzt, wie sehr er Hiob ehrt, hier im Wittersturm aufzutreten und sich zu kümmern um seinen Knecht, um seinen Freund, um seinen Sohn, muss man auch sagen, der hier leidet. Kapitel 38, Vers 2 hören wir, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Andere übersetzen Luther zum Beispiel ohne Verstand. Ohne Erkenntnis trifft es vielleicht noch mal mehr. Das zeigt nicht unbedingt eine mangelnde Intelligenz. Das, denke ich, könnte man Hiob nicht unterstellen. Die Art schon, wie er redet, merken wir, das war wirklich ein weiser Mann. Nein, aber hier scheint es darum zu gehen, dass er gewisse Dinge einfach nicht kennt. Er sieht nicht alles. Und das ist ein Punkt, den kann Gott eigentlich jedem von uns vorwerfen, sobald wir diese Frage stellen. Wenn wir uns fragen, warum läuft in meinem Leben dieses schief oder jenes? Warum ist mir das oder das passiert? Dann gilt für uns eigentlich genau diese Aussage hier. Wer ist es, der den Ratschluss, den Plan Gottes, darum geht es, der den Plan Gottes verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Der also Zweifel daran sät, dass Gott auch mit diesen Ereignissen im Leben, die unangenehm sind, einen perfekten Plan verfolgt. Was sehen wir als Menschen schon? Es ist so wenig. Wir haben unsere eigene Perspektive. Wir sehen gewisse Ereignisse, wir sehen gewisse Menschen. Und nehmen nur einen Bruchteil dessen wahr, was wirklich dahinter steckt, wenn ein Mensch handelt, wenn Dinge geschehen. Gott ist derjenige, der alles ganz genau kennt. Die Bibel sagt, er kennt sogar uns besser als wir uns selbst. Psalm 139 lässt uns wissen, dass er jedes unserer Worte schon kannte, bevor wir überhaupt geboren waren. Jeden Tag, der noch kommen würde, war schon sein Buch geschrieben, bevor wir geboren waren. Er weiß also auch ganz genau, wie er mit uns umzugehen hat. Ich habe dieses Buch Hiob, glaube ich, am häufigsten von allem anderen in der Bibel gelesen. Ich weiß nicht, wie oft es gewesen ist. Und immer mit einem Ziel, endlich eine Antwort zu finden auf die Frage nach dem Leid. Und ich glaube, vielen von euch geht es genauso, oder? Man liest diese 42 Kapitel und fragt sich, wo bitteschön steckt die Antwort? Die Antwort auf diese große Frage nach dem Leid. Warum lässt Gott das Leid zu? Und wenn Gott hier antwortet, gibt er darauf so direkt keine Antwort. Aber das, was er sagt, ist bemerkenswert. Diese Kapitel 38 bis 41 handeln eigentlich von nichts anderem, als dass Gott seine Größe beweist. Er redet über die Natur, er redet über die Wolken, über den Schnee, über den Regen, über den Leviathan, diesen vermutlich Dinosaurierartigen, dieses Ungetüm, dieses große Tier. Er redet über dessen Muskeln und Stärke, sogar über die Zähne, spricht über das Gras, über andere Pflanzen. Und er zeigt damit, schau, wie wunderbar und genial ich bin, was ich alles kann. Jetzt könnte man Gott fast eine gewisse Art der Arroganz unterstellen und sich fragen, was hat das in dem Zusammenhang verloren? Aber wenn wir beachten, dass Gott hier extra auftritt, um Hiob zu helfen, müssen wir voraussetzen, dann muss da eine Antwort drin stecken. Denken wir daran, Jesus Christus, Gottes Sohn, tut es auch nicht anders. Wenn ihm wichtige, heikle Fragen gestellt werden, dann haben wir meist in der ersten Antwort, im ersten Satz etwas, das uns irritiert. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Zum Beispiel Matthäus 24, ja, Vers 2, wo es um die Gebäude des Tempels geht, die so schön sind. Und keiner versteht, wie kann das passieren. So haben wir hier drei Kapitel, vier Kapitel eigentlich, 38 bis 41, wo es uns vielleicht ähnlich geht und wir uns fragen, warum macht er das? Lasst uns zu Kapitel 42 gehen, weil ich glaube, dass uns dort die Antwort zwischen den Zeilen begegnet. In Kapitel 42 lesen wir, Gott hat jetzt gesprochen, wie Hiob darauf reagiert. Ich lese ab Vers 1. Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Dann zitiert er Gott, genau den Vers, den wir eben hatten. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Wiederum ein Zitat dessen, was Gott sagte. Und Hiob antwortet darauf, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. In dem Moment, wo er Gott begegnet, erkennt er, dass seine Perspektive viel zu gering gewesen ist. Und ich glaube aus folgendem Grund. Gott hat nur über die Natur gesprochen. Aber er macht Hiob eines klar, in diesem langen Exkurs über die Natur. Er macht Hiob klar, ich mache keine Fehler. Ob ich den Grashalm mache, den Regentropfen, die Schneeflocke oder die großen Gebirge oder den Leviathan, vom größten bis zum kleinsten. Ich mache keine Fehler. Und von daher glaube ich, ist dieses Buch so genial. Und eben eines der ersten, das wir hatten in dem Urkanon der Bibel. Weil Gott hier von Anfang an eines klar macht, stell mich nicht in Frage, ich weiß, was ich tue. Von den kleinsten Dingen, die wir hier um uns herum beobachten und anfassen können, bis zu den größten Himmelskörpern, ich achte darauf, dass alles perfekt funktioniert. Und dazu gehört auch all das, was Satan in dieser Welt anrichten möchte. Er muss erst an mir vorbei. Und dann schaue ich, dass es passt. Er gibt hier keine Antwort, nur konkret für Hiob. Er gibt hier eine Antwort eigentlich für jedermann, bis heute. Ich denke, deshalb haben wir das so akribisch, detailliert, niedergeschrieben hier für uns, weil hier eigentlich jede Frage, die wir uns im Laufe des Lebens mal stellen, durchgegangen wird. Hier ist alles irgendwie da, inklusive aller Anklagen, die vielleicht mal kommen. Und am Ende Gott, der sich offenbart. Genau wie bei uns. Wenn wir am Ende vor Gott stehen und er mit uns redet, werden auch wir sagen, es war alles perfekt. Es ist alles perfekt gewesen. Warum hat er sich ausgerechnet Hiob ausgesucht? Ich glaube, wegen folgender Aussage von ihm. Er ist der perfekte Mann für dieses Schauspiel, der perfekte Lehrmeister für unser Leben. In Hiob Kapitel 19 hören wir, ich lese ab Vers 25, eingangs wurden die ersten Verse auch schon zitiert, und ich betone jetzt das, was im Hebräischen als Betonung da steht. Das sind gewisse Betonungen, die uns nochmal zeigen, wie wichtig Hiob diese Aussagen sind. Erinnern wir uns, in Vers 6 des gleichen Kapitels, also der gleichen Rede, sagt Hiob noch, erkennt nun endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat. Nehmen wir zur Kenntnis. Etwas weiter in dieser Rede, kurz darauf, vielleicht eine Minute später im Gespräch mit seinen Freunden, sagt er Folgendes. Mit anderen Worten, obwohl Gott mir Unrecht getan hat, glaube ich trotzdem das hier. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Glaubensbekenntnis. Auch wenn mein Körper total zerfallen ist, Geschwüre vom Scheitel bis zur Fußsohle, in meinem Fleisch, Gott wird es erneuern, ich werde ihn sehen. Hier redet er höchstwahrscheinlich schon von dem himmlischen Körper, auf den er ganz fest setzt. Und er sagt damit, auch wenn ich Gott nicht verstehe, ich werde ewiges Leben haben. Ich glaube trotzdem daran, dass er mich erlöst. Auch wenn ich hier in diesem Leben nicht alles verstehe, den Heilsplan habe ich verstanden. Er ist mein Erlöser. Ja, ich werde ihn für mich sehen. Und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Manche übersetzen hier anders. Vom Hebräischen her müsste man eher das so wahrnehmen, als er wird Gott sehen und kennen. Gott wird ihm dann nicht fremd sein. Auch wenn er hier Gott jetzt gerade nicht versteht, weiß er doch, wie Gott ist. Er kennt seinen Erlöser. Ich werde Gott sehen. Und das nicht als Fremden, als einen Freund, als einen Vater wird er ihn sehen. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Wenn ihr sprecht, wir wollen ihn verfolgen und eine Sache gegen ihn finden, so fürchtet euch selbst vor dem Schwert, denn das sind Missetaten, die das Schwert straft, damit ihr wisst, dass es ein Gericht gibt. Und das ist ein Glaubensbekenntnis. Egal, was hier geschieht, und wenn ich mittendrin stecke und den Eindruck habe, Gott ist ungerecht, weiß ich doch, er wird mich erlösen. Alles, was es hier gibt, wird zu Staub werden, aber er nicht. Er wird mich auferstehen lassen. Und ich werde ihn wiedererkennen. Als meinen Vater, als meinen Freund. Und er wird Gericht halten und mich gerecht sprechen. Was für ein wunderbares Glaubensbekenntnis. Und so erkennen wir hier eben, es zieht sich hier eigentlich eine Sache hindurch. Es sind nicht die Werke, die uns vor Gott gerecht machen. Es sind nicht die Werke, die darüber bestimmen, ob ich in meinem Leben auch Leid erfahre oder nicht. Gott hat viel höhere Pläne. Wenn ich gerettet werde, dann, weil dieser mein Erlöser lebt und nicht, weil ich so gerecht war. Und wenn mir Leid widerfährt, heißt es nicht notwendigerweise, dass ich so schlecht war in meinem Leben und ein so großer Sünder bin, sondern einfach, dass der große Kampf immer noch tobt und dass Gott sogar mich mit einbezogen hat, das noch etwas plastischer selbst zu erleben, meine Erfahrungen zu machen, meinen Charakter auch zu verfeinern und, was wir hier eben auch erleben, damit ich für Gott eintreten kann. Was für ein wunderbares Beispiel Hiob gerade in den ersten beiden Kapiteln und auch im letzten liefert. Ein Vorbild für uns alle. Ich möchte euch zum Abschluss eine Erfahrung vorlesen aus dem Leben Ellen White's. Eine andere große christliche Frau, die sehr viel mit Gott erlebt hat. Hier ist eine Sache, die sehr gut hierzu passt. Aus ihren ersten Jahren, aus dem Jahre 1846, also gerade 19 Jahre alt gewesen. Im Jahre 1846, während wir in Fairhaven, Massachusetts waren, fuhren meine Schwester, die mich zu jener Zeit gewöhnlich begleitete, Schwester sowieso und Bruder sowieso, in einem Segelboot, um eine Familie in West Island zu besuchen. Es ist eine große Bucht und sie mussten von dem Hafen rüber zu dieser Insel. Es war fast dunkel, als wir abfuhren. Wir hatten erst eine kurze Strecke zurückgelegt, als sich ein Sturm erhob. Es donnerte und blitzte und der Regen goss in Strömen auf uns herab. Es schien sicher, dass wir ohne die Hilfe Gottes verloren seien. Ich kniete in dem Boot nieder und rief zu Gott um Rettung. Und hier, auf den tosenden Wellen, während das Wasser über den Rand des Bootes hinweg auf uns schlug, wirklich schon durchnässt also, hatte ich eine Vision. Ich sah, dass eher jeder Tropfen Wasser im Ozean vertrocknen würde, als dass wir umkämen, denn mein Werk habe gerade erst begonnen. Als ich aus der Vision kam, war all meine Furcht verschwunden und unser kleines Boot war für uns ein schwimmendes Beete. Sie erreichten den Hafen ganz sicher. Bemerkenswert daran finde ich nicht, dass sie sicher ankamen, sondern dass Gott das Gebet nicht so erhörte, dass der Sturm sich gelegt hat. Sondern er gibt nur die Zusage, du kommst sicher dadurch. Und das passt so gut zu Hiob. Es wird eben nicht gleich genommen. Wir wissen nicht, wie lange er das Ganze da durchmacht. Ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht mehr als ein Jahr, das wissen wir nicht. Gott geleitet ihn sicher hindurch, aber er sorgt nicht dafür, dass der Sturm sich gleich legt. Er hat ein Ziel damit, wie hier in dieser Erfahrung. Sie schreibt an anderer Stelle über Jesus Christus und auch über uns und die Sicherheit, die wir in Gott dadurch haben dürfen. Die Gegenwart des Vaters umgab Christus und nichts konnte ihm begegnen als das, was die unendliche Liebe zum Segen der Welt zuließ. Hier war seine Quelle des Trostes und sie ist es auch für uns. Was auch immer über uns kommt, kommt von dem Heiland, der uns mit seiner Gegenwart umgibt. Ohne des Herrn Willen kann uns nichts berühren. Alle unsere Leiden und Kümmernisse, all unsere Versuchungen und Prüfungen, all unsere Traurigkeit und Trübsale, all unsere Verfolgungen und Entbehrungen, kurz alle Dinge dienen uns zum Besten. Auch, vielleicht muss man sogar sagen, gerade die unangenehmen, die wirken am stärksten an uns. Alle Erfahrungen und Umstände sind Gottes Arbeitsleute, durch die uns Gutes gebracht wird. An anderer Stelle sagt sie, Gott hat mir gezeigt, dass er seinem Volk einen bitteren Trank gegeben habe, seinen Nachfolgern. Um die kümmert er sich ja ganz besonders. Einen bitteren Trank gegeben habe, um es zu reinigen und zu läutern. Es ist ein bitterer Trank, aber sie können ihn durch Murren, Klagen und Unzufriedenheit nur noch bitterer machen. Aber diejenigen, die ihn auf solche Weise empfangen, müssen einen anderen Trank haben, denn der erste hatte nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Herz. Das heißt, wenn wir nur murren und klagen, wird Gott es noch einmal probieren. Es wird wieder eine bittere Erfahrung kommen, weil er hofft, jetzt endlich etwas in uns zu erreichen, durch die nächste Erfahrung. Und wenn der zweite noch nicht wirkt, müssen Sie noch einen haben und noch einen, bis er die beabsichtigte Wirkung hat, oder Sie bleiben unreinen, unkeuschen Herzens. Ich sah, dass der bittere Trank durch Geduld, Ausdauer und Gebet versüßt werden kann, dass er die beabsichtigte Wirkung auf die Herzen dann derer haben wird, die ihn auf solche Weise annehmen, und dass Gott dadurch geehrt und verherrlicht wird. Mit anderen Worten, solche Prüfungen wie bei ihm hier, oder was auch immer uns widerfährt, sind schneller vorüber, wenn wir sie einfach geduldig annehmen. Keiner sagt, dass wir himmelhoch jauchzen und freuen müssen, wenn es uns schlecht geht, aber wir sollen nicht murren, nicht klagen und Gott nicht anklagen. Geduldig durchgehen, zu ihm beten um Stärke, um Ausdauer, Gott wird das Richtige in uns wirken, und wenn das zu Ende ist, wird er das Leid auch sofort nehmen. Er hat keine Freude am Leid. Er wird es beenden, sobald seine Ziele erreicht sind. Und damit komme ich zu den letzten Aussagen als eine Art Ermutigung, wenn ihr vielleicht auch gerade in Situationen steckt, die euch zu schaffen machen. Alle Wirrnisse und Rätsel unseres Lebens werden im Himmel eine Klärung finden, wo sich unseren Augen nur Verwirrung und Enttäuschung, vereitelte Absichten und durchkreuzte Pläne darboten, werden wir eine große, allumfassende, zum Sieg führende Zielplanung erkennen. Eine einzigartige, göttliche Harmonie. Dann wird Jesus uns erklären, warum wir durch leidvolle Erfahrungen gehen mussten und wie dadurch unser Charakter heranreifte. Was uns in der Vorsehung Gottes unverständlich war, wird uns in der zukünftigen Welt erklärt werden. Die Geheimnisse der Gnade werden enthüllt, wo sie unserem begrenzten Verstand, ihr kennt die Worte, die auch Hiob hier entgegengesetzt wurden, ja, wo unserem begrenzten Verstand nur Verwirrung und unerfüllte Verheißungen sich zeigten, werden wir eine einzigartige, vollkommene Harmonie erkennen. Wir werden begreifen, dass Gott uns in seiner unendlichen Liebe Erfahrungen machen ließ, die uns durchaus schwer zu schaffen machten. Ja, obwohl wir noch so gerecht sein mögen. Kommt sowas. Wenn uns offenbar wird, mit welch liebevoller Fürsorge er alles so ordnete, dass es uns zum Besten diente, wird uns unaussprechliche Freude erfüllen. Dann werden wir wissen, dass Gott auch mit dem größten Leid nur die liebevollsten Absichten hatte. Und so möchte ich zum Abschluss noch einmal das Glaubensbekenntnis des Hiob vorlesen, als eine Art Bekenntnis, das auch wir in unserem Herzen immer behalten sollten, gerade dann, wenn es schwer wird. Wenn wir nichts mehr verstehen und nichts mehr wissen von all dem, was um uns herum passiert, nicht mehr das Gefühl haben, Gott wirklich einschätzen zu können, sollten wir doch diese Worte hier auch aussprechen können. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschunden, so werde ich doch Gott schauen. Ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen und das nicht als Fremden. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Amen. Amen. Lasst uns beten. Du großer Gott, Herrscher Himmels und der Erden, der Jesus Christus, danke, dass wir sicher sein dürfen, dass wir ganz gewiss sein dürfen, dass du uns liebst und dass alles, was uns widerfährt, diesem liebevollen Prinzip entspricht. Wir kennen deinem Wort, wir kennen unserem Leben, wir kennen unserem Charakter, unseren Gedanken, dass wir nicht in allem gut sind. Wir merken, dass es Dinge gibt, die an uns geändert werden müssen. Und wir sind uns auch bewusst, dass das durch die Dinge geschieht, die du in unserem Leben zulässt. Schenk uns Durchhaltevermögen. Schenk uns die Beharrlichkeit, die auch Hiob hatte, festzuhalten an dir. Auch wenn wir nichts verstehen, wenn wir vielleicht sogar versucht sind, deine Gerechtigkeit in Frage zu stellen, dass wir doch festhalten und immer wissen, du bist und bleibst unser Erlöser. Egal, was hier geschieht, egal, wie verwirrend alles um uns herum erscheinen mag, dass wir wissen, am Ende gibt es ein großes Ziel und dass wir das ganz sicher erreichen werden an deiner Hand, Herr Jesus, nämlich das Ziel, dass wir einen geheiligten Charakter haben, der es möglich macht, mit dir gemeinsam in Ewigkeit im neuen Jerusalem auf dieser Erde zu leben. Danke, dass du dem Hiob damals ein wunderbares, gesegnetes Leben noch geschenkt hast hinterher. So auch wir wissen dürfen, dass jede Prüfung, die wir mutig im Glauben durchschreiten, hinterher einen noch größeren Segen mit sich bringen wird. Dass wir wissen dürfen, dass du auf dieser Erde hier schon glückliche, fröhliche Menschen aus uns machen möchtest, dass du uns einen Segen gerne schenken willst, wenn wir in der richtigen Art und Weise damit umgehen. Hilf, dass wir solche Menschen werden, dass wir dich nicht in Frage stellen, sondern festhalten, dass wir bereit sind, geduldig auszuharren, bis auch du dich uns eines Tages dann offenbarst, bis du uns gegenüberstehst und uns alles erklären wirst, dass wir bereit sind, bis dahin mit unseren Fragen zu warten, dann erst zu fragen, warum geschieht dieses oder jenes in unserem Leben. Lass uns glaubensstark sein bis dahin. Danke, Jesus, dass uns nichts geschehen kann und dass du vorher ganz genau geprüft hast, ob das das Beste für uns ist. Danke für diese Gewissheit. Amen.